Sonntagnachmittag. Die Arbeiterfamilie Martin verließ ihre Wohnung und wanderte durch das Stadttor hinaus ins Freie. »Komm, komm, liebes Gretchen«, rief Eduard, »ich gebe dir meine rechte Hand, die Mutter gibt dir die linke, und Marie geht hinter uns her und freut sich darüber, wie hübsch du dich zwischen ihr und mir ausnimmst.« Da standen die guten Leute am Ufer des Stromes und schritten die weiße, staubige Landstraße hinauf, von der man links hinab Spinnereien und rechts in die Blüten der Weingärten sah. Eduard hatte sich danach gesehnt, die Berge und Täler seiner Heimat nach so langem Getrenntsein einmal in seiner ganzen Herrlichkeit wiederzusehen. Und heute wölbte sich auch so ein prächtiger Himmel über die ganze Gegend, dass Strom und Hügel wie mit tausend neuen Farben zu leuchten schienen. »Glaubst du nicht, Eduard«, fragte Gretchen, »dass die Welt am Sonntag viel schöner ist wie an jedem andern Tage?« »Weshalb meinst du das, liebes Kind?« erwiderte der große Bruder. »Weil am Sonntag so viele Menschen spazieren gehen, die sich in der Woche nie an den Bergen und Feldern erfreuen dürfen.« »Ach so, du glaubst, dass die ganze Welt sich für verpflichtet hält, am Sonntag noch einmal so schön zu sein, weil wir Arbeiter dann darin herumspringen können?« »Gewiss, es ist möglich, dass du recht hast. Jedenfalls sind dann aber die Berge und die Wälder und die Vögel und auch der Rhein und hier die Gärten und oben die Sonne viel höflicher und teilnehmender als die meisten Menschen, die uns jetzt in ihren hübschen Karossen entgegenfahren und die uns kaum eines Blickes würdigen, wenn sie im Galopp an uns vorüberfliegen.« »Das sind ja aber auch die reichen Leute, lieber Eduard.« »Jawohl, die reichen Leute, aber die hätten doch gerade am meisten Ursache, sonntags freundlich gegen uns zu sein. Wenn wir die ganze Woche für sie gearbeitet haben, da sollten sie am Sonntag recht eigentlich darauf bedacht sein, uns das Leben einmal sehr angenehm zu machen, um uns für unsere vielen Gefälligkeiten zu belohnen.« »Das ist wahr. Und wenn ich reich wäre und viele Arbeiter in meinen Dienst hätte, ich machte es gewiss so.« »Nicht wahr? Du ließest schon früh am Morgen deinen Wagen vor der Tür der Arbeiter fahren, und Jung und Alt müssten hineinsteigen, und wer nicht mehr im Wagen Platz fände, der erhielte ein Billet für das Dampfschiff, um den andern zu Wasser nach dem Orte nachzufolgen, wo man für den Tag das Ziel der Landpartie bestimmt hätte.« »Ganz recht, und auf dem Dorfe, wo wir alle zusammenträfen, da ließe ich im Freien unter Linden- oder Akazienbäumen große Tische aufsetzen, mit einem schneeweißen Linnen darüber gedeckt und rechts und links Stühle und Bänke, damit sich jeder recht bequem niederlassen könnte. Und dann ließest du Milch und Brot und Kaffee und Schinken und Wein und alles auftragen, was ein reicher Mensch so leicht mit seinem vielen Gelde kaufen kann. Und dann stellte ich mich selbst oben an den Tisch und sagte, nun, fangt an zu essen und zu trinken nach Herzenslust. Und das täten die Leute auch gewiss. Und wenn wir endlich fertig wären, dann machte ich den Vorschlag, dass wir hinauf in die Berge zögen, um rechts und links alle Blumen zu pflücken, die am Wege ständen, aus denen dann die Mädchen Kränze und Girlanden winden müssten, um einander zu schmücken, als wären sie lauter kleine Königinnen. Hätte man dann endlich den Gipfel des Berges erreicht, dann setzte man sich einen Augenblick nieder, um hinab in den Rhein zu blicken oder hinaus in die weite Ferne, und die älteren Leute unterrichteten die Jüngeren über vieles, was rings in der Landschaft vor Jahren vorgefallen. Man zeigte sich die Kirchtürme entfernter, unbekannter Orte und wünschte sich 7 Meilenstiefel, um mit einem Sprunge von der Spitze des Berges bis hinüber auf den Kölner Dom springen zu können. Und hätten wir uns an allen Herrlichkeiten satt gesehen, dann schauten wir uns nach einem schönen Tale um, das einen grünen Rasenfleck hätte und rings von dunklen Tannen eingeschlossen sein müsste. Nicht wahr? Und in dies Tal liefen wir dann allesamt hinunter, und einer von den Jungen, der die Geige oder die Flöte spielen könnte, müßte dann den lustigsten Walzer beginnen, und keinen Augenblick dauerte es, da wäre auch schon alles am Tanzen, nur die alten Leute legten sich ruhig in die gelben Butterblumen, die Männer steckten ihre kleinen Pfeifen an, die Frauen besserten die Kränze wieder aus, die beim Tanze etwas auseinanderflögen, und alles müßte sich totlachen, wenn bisweilen jemand mit dem Fuß im Grase hängen bliebe, plötzlich strauchelte und samt seiner Tänzerin auf den Boden fiele. Ach, Eduard, das wäre herrlich, und so tanzte und lachte man dort, bis es Abend würde. Und dann zögen wir wieder zurück an den Rhein und riefen unterwegs in jede Schlucht, in jedes Tal hinein, um zu hören, ob das Echo auch so gefällig wäre, uns zu antworten. Und da wir uns alle im Singen geübt hätten, so stimmten wir denn am Ufer des Stromes einen herrlichen Choral an. Wir winden dir den Jungfernkranz mit Veilchen blauer Seide, oder seht den Himmel, wie heiter, Laub und Blumen und Kräuter. Und endlich würde es ganz dunkel, und die Nacht käme und blickte mit ihren Millionen Sternen freundlich auf uns hernieder, und während man sich hier Märchen und Geschichten erzählte, erkundigte man sich dort danach, wie dieser und jener Stern heiße. Und langsam machte man sich auf den Heimweg, indem man noch einmal im Vorüberziehen all die schönen Hügel und Gärten grüßte, die man am Morgen mit so freudigem Herzen durchzog, und langte man wieder zu Hause an, da träumte man die ganze Nacht von Rosen und Nachtigallen, und die Arbeit der ganzen folgenden Woche würde noch einmal so gern und rasch beendigt, wenn man an das zurückdächte, was man in dem einen Sonntag erlebte. Gretchen schwieg und schaute mit wehmütigem Blicke an dem großen Bruder hinauf. »Was meinst du, Eduard, sollte es dem Herrn Preis wohl je einmal einfallen, seinen Arbeitern einen solchen Spaß zu machen?« Ein spöttisches Lächeln zuckte um die Lippen des jungen Arbeiters. Er hob sein Schwesterchen zu sich empor und küßte es. »Und es ist auch gar nicht nötig, dass dem Herrn Preis so etwas einfällt. Wir wollen uns keine Gefälligkeiten von ihm erteilen lassen. Vielleicht kommt bald einmal die Zeit, wo wir auch ohne den Herrn Preis unseres Lebens froh werden.« Da standen die Spazierenden auf dem Gipfel einer kleinen Anhöhe, wo im Schatten eines dicht belaubten Nussbaumes eine Bank angebracht war, von der man über den Fußweg hinweg hinaus in die Gegend blicken konnte. »Du hast uns noch nie erzählt, was die englischen Arbeiter am Sonntag anfangen,« bemerkte die Mutter, indem sie sich zu ihrem Sohn setzte. »Ach, das ist leicht zu erzählen,« erwiderte Eduard. »Manche gehen, wie wir spazieren, die Männer mit ihren Frauen, die jungen Leute mit ihren Geliebten. Auf den Feldern spielen sie Ball, laufen in die Wette oder boxen sich, dass einem Angst und Bange dabei wird. Viele haben sich indes am Samstag, wo sie die Löhne ausgezahlt erhielten, schon von vornherein so sehr berauscht, dass sie entweder den ganzen Sonntag schlafen oder doch in einer solchen Stimmung sind, dass ihnen nichts erwünschter ist, als einen kleinen, entlegenen Schenken den Trunk auch den ganzen Sonntag durch fortsetzen zu können. Diese Spazierenden und Trinker lassen indes gern ihre Liebhabereien fallen, wenn sie hören, dass in irgendeinem großen Saale oder auf einem freien Platz innerhalb oder vor der Stadt eine Versammlung gehalten wird, in der man Sachen zur Sprache bringen will, welche die Arbeiter interessieren können. Ist eine solche Versammlung durch Plakate an den Straßenecken angezeigt, da finden sich die Arbeiter nicht selten zu der festgesetzten Stunde in den ganzen Scharen an Ort und Stelle ein. Man schlägt irgendeinen Mann vor, der bei der Zusammenkunft präsidieren soll, und ist dieser durch das Aufheben der Hände erwählt und bestätigt, da eröffnet er in einer kurzen Rede, welche Gegenstände heute besprochen werden sollen. Diese Sachen sind dann entweder
wie man der Habsucht der Fabrikanten widerstehen will oder ob es nicht gut wäre, in Betreff dieser oder jener Angelegenheit eine Bittschrift an die Regierung zu entwerfen, um sie auf irgendein Leid der Arbeiterwelt aufmerksam zu machen, oder man spricht darüber, wie verderblich der Trunk auf die Arbeiter wirke und dass man den Schnaps und das Bier lieber durch Tee und Kaffee ersetzen solle, oder man fordert die Versammlung dazu auf, durch wöchentliches Einzahlen einiger Pfennige eine gemeinschaftliche Kasse zu bilden, aus der dann später alle die unterstützt werden sollen, welche durch Krankheiten in ihrer Arbeit und ihrem Verdienste unterbrochen werden. Und 100 ähnliche Maßregeln können bei solchen Zusammenkünften besprochen werden. Hat der Präsident die Versammlung mit dem, was dem gegenwärtigen Tage gilt, bekannt gemacht, da treten dann die Redner auf, welche die Sache nach allen Seiten hin auseinandersetzen und entwickeln, um einem jeden in der Versammlung alles klar und deutlich zu machen. Diese Redner sind ganz gewöhnliche Arbeiter, die sich aber durch jahrelange Übung so sehr an öffentliches Sprechen gewöhnt haben, dass zwischen ihrem und dem Vortrag des gelehrtesten und gewandtesten Herrn gar kein Unterschied ist. Jeder, der Einwendungen gegen das Vorgebrachte zu machen hat, bittet sich vom Präsidenten dann ebenfalls das Wort aus und nimmt sofort die Rednerbühne, welche im Freien aus einer Karre oder einem Holzstoß, einer etwas hohen Treppe oder ähnlichen Erhöhung besteht, für sich in Beschlag, um auch das Seinige zum Besten zu geben. Hat man so hin und wieder die Sache besprochen, so scheint es endlich, dass der Gegenstand erschöpft und hinlänglich erläutert sei. Da fasst der Präsident das Gesagte kurz zusammen und richtet die Frage an die Versammlung, ob man dieses tun oder jenes nicht tun solle und so weiter, und die ganze Versammlung hat dann durch das Aufheben der Hände ihre Entscheidung abzugeben, bei welchem Akte dann, wie natürlich, die Majorität siegt. Das ist ja herrlich. Solche Versammlungen müssten wir hier im Lande auch anfangen. Ja, leider würde uns die Polizei nur gar zu rasch auseinanderjagen. Solche Sachen sind nur in England erlaubt.
Das ist schade. Wir könnten sie hier gut gebrauchen. Und ich setzte den Fall, dass es uns gestattet wäre. Da könnten wir also gleich eine Versammlung halten, wenn uns der Herr Preis etwa die Löhne heruntersetzt oder uns sonst übervorteilen wollte.
»Gewiss, und wir würden einstimmig den Beschluss fassen, dass es durchaus nötig sei, dem Herrn Preis sein Vorhaben als ein widerrechtliches und niederträchtiges vorzuwerfen und dass wir ihm unsere ganze Unzufriedenheit zu erkennen geben müssten.«
»Und wenn der Herr Preis sich wenig an eine solche Erklärung kehrte, wie dann?«
»Da hielten wir eine zweite Versammlung und beschlossen eine Petition an die Regierung, in der wir unsere ganze Lage schilderten und auf das nichtsnutzige Treiben des alten Fabrikanten aufmerksam machen würden.«
»Und glaubst du, dass dann unserem Elend abgeholfen würde?«
Eduard erhob sich von der Bank. »Liebe Mutter, ich glaube nichts. Aber wie kommt es, dass unsere Marie heute so still ist?« Eduard wandte sich zu seiner älteren Schwester, fasste ihre Hand und blickte ihr fragend in die großen, dunklen Augen. »Wenn man von den englischen Arbeitern erzählt, so solltest du gewiss zuhören. Das muss auch dich interessieren. Übrigens habe ich dir auch versprochen, dass du etwas von den Arbeiterinnen erfahren sollst, und ich muss dir geschehen, dass ich die jungen Mädchen jenseits des Kanals recht lieb gewonnen habe.«
»Nicht wahr? Die Engländerinnen haben alle blonde Haare,« fragte Marie und fuhr empor, als wenn sie aus einem Traum erwachte.
»Keineswegs. Du findest ebenso viele schwarze Locken wie blonde namentlich, wenn du an einem Ort kommst, in den herüber von der Emerald Isle ein Strom des heißesten irländischen Blutes floss. Diese irisch-englischen Mädchen solltest du sehen. In den Meetings der Arbeiter setzen sie sich gewöhnlich auf die Tribüne rings um den Redner herum, ein Blumenkranz um eine rauschende Eiche.
und wenn die Debatte heißer und wilder wird und der Donner eines gewaltigen Wortes plötzlich in allen Ecken und Winkeln des Raumes widertönt, wenn alle Männeraugen da unten zu blitzen und zu funkeln beginnen, wenn sich die Fäuste ballen und der Zorn empörter Seelen sich mit einem Male in einem grellen Fluch, in einem Schrei der Entrüstung oder einem tiefen, dumpfen Seufzer Luft macht, wenn der Redner an der immer steigenden Bewegung seiner Zuhörer merkt, dass er den Flecken getroffen hat, in dem alle Herzen zusammenpochen und jetzt immer aufs Neue bald mit dem Brausen eines Kataraktes, bald mit dem Schmettern einer Trompete seine Worte hinunter in die Versammlung schleudert, so daß ihm bald nur ein schallendes Echo von Beifall und Bewunderung in immer rauschenderen Wogen entgegenbrandet. Da fahren auch endlich die Frauen und Mädchen von ihren Sitzen empor, Locken, Tücher und Hüte fliegen, und mit Entzücken sehen die Männer, dass ihre Kinder, ihre Frauen und Geliebten aus demselben Fleisch und Blut wie sie geschaffen sind, aus demselben Feuer, was einst allen Mörsern und Kanonen der Welt widerstehen wird. Lache mich nicht aus, Marie, was ich erzähle, ist die reine Wahrheit. In England sind die Weiber schon so weit gekommen, dass sie auch im öffentlichen Leben Hand in Hand mit ihren Männern gehen, und es ist nicht selten, dass sie außer diesen Versammlungen, in denen sie gemeinsam deliberieren, auch noch Meetings unter sich halten, in denen sie sich gegenseitig verpflichten, ihre Männer auf jede Weise noch mehr aufzureizen und sie in ihren Unternehmungen wie wahre Heldinnen zu unterstützen und aufrechtzuerhalten. Mit Lords und Ministern gehen diese kühnen Weiber in solchen Augenblicken um, als wären es nur ebenso viel Strohkerle und Stöcke. Sie stimmen darüber ab, ob man nicht der kleinen Schlange, dem Lord John Russell, einen höchst impertinenten Brief schreiben solle und ob es nicht gut wäre, dem Chartisten Fergus O'Connor in einer glänzenden Adresse die ganze Liebe und Bewunderung der weiblichen Bevölkerung des Königreichs an den Tag zu legen. Ich weiß nicht, ob du wohl von dem großen Kriege gehört hast, der in alten Zeiten einmal die Welt in Bewegung setzte. Da gab es zwei große Völker, die Zimbern und die Teutonen genannt, die rannten am Fuße der Alpen mit den fürchterlichen Römern zusammen. Lange Zeit schwankte der Sieg, aber endlich sanken die Teutonen vor den breiten Schwertern der Römer. Und als alle geschlagen und vertrieben waren und die Römer schon glaubten, dass jede Gefahr überstanden sei, sieh, da zogen auf einmal noch die Weiber heran, und es wehrte sich noch das letzte Weib. So wird es auch mit den englischen Weibern und den Arbeitern sein, wenn der große Kampf zwischen Arbeitern und Herren einst schwanken sollte. Aber wahrscheinlich werden die Weiber gar nicht zu helfen brauchen. Die Männer werden die Sache schon alleine machen.